herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ist jedes Mal gut. Amen. Jetzt schnappe ich mir mal die Bibel und lese einen Vers, und zwar Psalm 3, Vers 5. Mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn, und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Du hast zum Herrn gerufen, und der Herr hat dir geantwortet. Und du sagst, aber ich merke da gar nichts davon. Gemach, gemach. Bei manchen ist er schon angekommen und schaltet einen Gang zu, und bei anderen ist es so, dass es demnächst so sein wird. Du bist also vor einem Durchbruch. Der Herr legt einen Gang zu. Mir liegen zwei Worte auf dem Herzen heute. Einmal, der Herr legt einen Gang zu. Der Herr öffnet dir Türen, die bisher verschlossen waren. Leute, die dich bisher nicht leiden konnten, mögen dich plötzlich. Der Kollege, der immer geätzt hat, der hat plötzlich einen Narren an dir gefressen und weiß nicht warum. Und du weißt auch nicht warum. Was ist jetzt plötzlich los mit dem? Hat ihn jemand ausgetauscht oder was? Ja, der Herr hat ihn ausgetauscht. Der Herr hat dir Gunst gegeben bei dem. Der Herr hat sich daran erinnert, dass du mal was Gutes für den getan hast. Und als du dann zum Herrn gerufen hast, hat er sich gedacht, naja, der ist eigentlich definitiv dieser Gnade würdig. Ja? Und jetzt macht dir der Herr Türen auf. Und du findest Gunst bei Leuten, bei denen du bisher keine hattest. Erleichterung zieht bei dir ein. Für dich gut. Aber mit dieser neuen Gunst, mit dieser Erleichterung, die der Herr dir gibt, Meister, kommt noch was, was du vielleicht jetzt nicht auf dem Radar hast, und zwar Verantwortung. Mit offenen Türen kommt mehr Verantwortung. Und die Verantwortung ist jetzt natürlich zunächst einmal, dass du den Segen, den der Herr dir gibt, die offene Tür, durch die er dich gehen lässt, nicht verdummbeutelst. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und deut einfach nur auf ihn. Der weiß dann schon. Nein, denn in der Vergangenheit war es nämlich so, dass du zwar offene Türen bekommen hast vom Herrn, dass der Herr dir Gunst gegeben hat bei Leuten, aber du hast in deiner Großartigkeit die Tür wieder zugemacht. Aus irgendeinem komischen Grund war plötzlich die Tür wieder zu und du hast nicht genau gewusst, warum. Die Gunst war wieder weg und du wusstest nicht genau, warum. Naja, weißt du, man kann Türen auch wieder zumachen. Also wenn der Herr dir eine Tür auftut, dann mach du sie jetzt nicht wieder zu. Amen. Und da geht es ein wenig drum heute. Also zwei Dinge. Erstens, der Herr schaltet bei dir einen Gang zu. Das sagen wir, preis dem Herrn. Der Herr sagt aber auch, es wird in der Zukunft mehr Verantwortung auf dir ruhen. Das sagen wir, owe, owe. Aber die beiden gehen Hand in Hand. Du kriegst das eine nicht ohne das andere. Das hat auch was mit Reife, mit persönlicher Reife und so weiter zu tun. Der erste wichtige Punkt überhaupt. Du musst auf die offenen Türen schauen. Du musst sie erwarten und du musst die Gunst, die Leute dir entgegenbringen, auch sehen. Manche sehen nicht, was vor ihnen liegt. Die sehen die Straße vor sich nicht, weil sie ständig im Rückspiegel schauen. Aber dein Leben wird vorwärts gelebt und nicht im Rückspiegel. Viel zu viele, vor allem Ältere, denken, wie das wohl gewesen wäre, wenn ich mich damals anders entschieden hätte und überhaupt. Und hätte ich nur den flotten Otto geheiratet, statt den fröhlichen Fridolin. Man wusste ja nicht, wie der wirklich ist und überhaupt und so weiter. Weißt du, es sind so Gedanken, die Leuten nachhängen. Du ahnst gar nicht, wie vielen Leuten solche Sachen nachhängen. Hätte ich mich nur damals beruflich anders entschieden, hätte ich nur. Es gab in der Bibel einen jungen Mann im 1. Mose Kapitel 37 namens Josef. Der hatte einen bunten Rock, ein buntes Gewand bekommen von seinem Vater. Warum? Warum haben alle anderen die normalen Erdfarben getragen, braun und grau, und der hat ein buntes Gewand bekommen. Also da war dann auch noch rot und blau und so weiter drinnen. Ihr stellt fest, ich habe heute auch ein buntes Gewand an. Zumindest ein buntes Beinkleid. Du sagst, ich sehe dich nicht, Pastor. Na okay, es ist cremefarbener Untergrund, sag ich jetzt mal. Und da sind dann rote und blaue Streifen drauf. Natürlich alles sehr geschmackvoll und pastell. Ne? Nicht laut. Ein buntes Gewand. So was Ähnliches hatte der Josef auch. Warum? Weil er der Begabtere war von allen anderen. Und außerdem war er der Einzige, der einen geistlichen Nerv hatte. Wisst ihr, der Vater Jakob, der war schon ziemlich alt, als Josef geboren wurde. Und alle anderen seiner Kinder waren Menschen der Welt. Ja, die sind, statt in die Gemeinde zu gehen, weil Jakob war ja auch Pastor quasi, ja, er hatte einen Altar bei sich da und hat immer wieder Predigten gehalten. Die hatten da eine Gemeinde, vor der Zeit sozusagen. Einen Ort, an dem sich Gläubige getroffen haben. Und derjenige, der geredet hat und auch was zu sagen hatte, das war Jakob, der Patriarch. Worüber hat er gepredigt? Naja, worüber wird Jakob predigen? Über die Himmelsleiter natürlich, über das, wie er Engel gesehen hat und dies und das und jenes und wie der Herr ihn befreit hat und diese ganzen wunderbaren Sachen. Aber seine Kinder, die waren daran nicht interessiert. Stell dir das mal vor. Bis auf einen unter diesen ganzen Kindern, nämlich Josef. Mit dem konnte er sich zusammensetzen und dem konnte er sich nochmal erzählen, was er gerade schon in der Predigt erwähnt hat, nämlich wie das war mit der Himmelsleiter. Und Josef, der Sohn, saß da mit großen Augen und konnte nicht genug bekommen. Er wollte ja auch so einen Draht zu Gott haben. Er wollte ja auch göttliche Träume haben, so wie der Vater. Er wollte ja auch von der Himmelsleiter träumen. Alle anderen gehen ins Wirtshaus, trinken dort und qualmen die Bude voll. Und Josef sitzt da zu den Füßen seines Vaters und hört also zu, wie der Herr ist. Und dann träumt er tatsächlich einmal, dass sich alle vor ihm verbeugen werden, sogar die Mama und der Papa. Und alle anderen auch, die ganze Welt, Sonne, Mond und Sterne. Wenn du erstens besonders begabt bist, mehr Gunst bekommst, eine offene Tür hast zum Herzen des Vaters, mehr als alle anderen, und dann auch noch angibst, weil Gott jetzt auch noch dir das Ohr öffnet. Du, Gunst beim Vater, Gunst bei Gott, irgendwann ist einmal zu viel für manche. Und dann kommt über die Geschwister Josefs der Geist Kains. Und als sie mal weit draußen sind auf dem Feld, so wie seinerzeit ja auch Kain und Abel auf dem Feld waren, als Josef seine Brüder mal auf dem Feld besucht, kommt der Geist Kains über sie und sie beschließen, jetzt kommt er dieser Träumer. Den legen wir um, dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Die Träume waren von Gott. Und diese Brüder, die wollen jetzt die Träume Gottes entgleisen lassen. Die sind Feinde von Gottes Wort. Merkst du was? Die arbeiten voll für einen Feind. Die arbeiten voll für den Teufel. Kinder eines Patriarchen, Kinder eines Mannes Gottes, eines Propheten, sind solche Stinker, dass sie ihren Bruder töten wollen. Aber ich habe gesagt, Verantwortung, Verantwortung, Verantwortung ist ein wichtiges Wort heute. Über den Ältesten der Brüder, nämlich Ruben, den Erstgeborenen, der das Sagen hat in der Gruppe, also sollte man meinen, der nominell das Sagen hat, der den Titel hat, Erstgeborener, auf den man hören sollte, der sagt, nein, das machen wir nicht. Ihr könnt ihn in die Zisterne werfen, die ist trocken, und dann sperren wir ihn ein, dann soll er sich ein wenig fürchten. Aber dann sagt sich Ruben im Herzen, dann hole ich ihn raus und schicke ihn heim zum Vater. Das ist schon mal der erste Fehler. Ruben hätte sagen sollen, Leute, ich habe die Verantwortung für die Brüder hier, ich bin der Ältestgeborene, ich bin der Erstgeborene. Der Bub, dem passiert nichts, habt ihr mich verstanden? Und wer sich mit dem anlegt, der legt sich mit mir an. Das hätte der machen sollen. Er hätte Verantwortung übernehmen sollen, hat aber nicht gemacht. Stattdessen verprügeln sie Josef, ziehen ihm sein buntes Gewand aus, Symbol für die Salbung des Heiligen Geistes, und schmeißen ihn in die Zisterne, machen den Deckel drauf und jetzt sitzt der Bub in der Dunkelheit und denkt, er muss dort unten sterben. Stell dir mal vor, was der Mann leidet. Stell dir mal vor, du bist 17 und deine eigenen Brüder, deine eigenen Geschwister machen dich so fertig. So hat sich auch Jesus gefühlt, als er am Kreuz hing und sein eigenes Volk ihn dorthin gehängt hat. Aber Ruben ist gerade weg, Ruben hat Verantwortung, er ist ein verantwortlicher Mensch eigentlich. Er geht jetzt zu den Rindern und kümmert sich um die. Die anderen Brüder sitzen in der Zwischenzeit zusammen. Dann macht Judah den Mund auf und er sagt, was bringt es uns, wenn wir unseren Brüder töten? Lasst uns den verkaufen, schau, da kommt eine Karawane. Der eigentliche Leiter war nicht Ruben, derjenige, auf den die Geschwister gehört haben, kannst du nachlesen, seine Brüder hörten auf ihn, es war Judah. Judah hat einen höheren Leiterquotienten gehabt als Ruben. Ruben hat gesagt, das machen wir, aber er konnte sich nicht richtig durchsetzen. Sein jüngerer Bruder Judah, der hat einfach gesagt, hey, wir machen das anders, wir verkaufen den, wir bringen den nicht um, wozu? Ja, bringen uns doch nichts, wir verkaufen den. Da haben wir was davon. Und seine Brüder stimmten ihm zu. Der war der natürliche Leiter. Wisst ihr, in jeder Gruppe gibt es einen nominellen Leiter, der den Titel hat, und einen tatsächlichen Leiter, auf den die Leute hören. Und wenn du ein nomineller Leiter bist, wenn du Lehrer bist oder Abteilungsleiter oder Chef oder was auch immer, und die Leute hören nicht richtig auf dich, dann dürfst du jetzt nicht sagen, ich bin der Boss, ich bin der Chef, ich bin's. Das wirkt schwach. Du musst dir den ausgucken, den die Leute als Leiter akzeptieren, auf den die Leute hören. Und den musst du dann gewinnen und zu deinem Freund machen. Hast du das gehört? Aber wir halten mal fest, Judah handelt total verantwortungslos. Also sag mal jemand Amen. Wenn du deinen Bruder verkaufst, dann bist du ein Stinker und ein Charakterschwein. Aber du bist definitiv kein Bruder. Aber sie verkaufen ihn trotzdem. Jetzt hat er kein Gewand mehr, auf das will ich eigentlich heraus, meine Güte. Er hat jetzt kein buntes Gewand mehr. Sie haben es ihm ausgezogen. Jetzt ist er im Lendenschurz unterwegs als Sklave nach Ägypten. Und in Ägypten wissen wir auch, ja, in Ägypten ist er dann Sklave gewesen. Und jetzt hätte Josef im Rückspiegel leben können. Also mit dem Blick in den Rückspiegel nach vorne leben können. Er hätte sagen können, Mensch, damals, als ich noch das bunte Gewand hatte, damals, als ich noch der Geliebte meines Vaters war, damals war die Welt in Ordnung. Und jetzt, was ist aus mir geworden? Ich bin ein Sklave. Ja, aber die Zeit beim Vater kommt nie wieder. Du musst jetzt nach vorne schauen. Und das hat Josef gemacht. Er hat das Leben nach vorne gelebt. Er hat nicht gesagt, ach, wäre ich nur noch wieder daheim beim Vater mit meinem schönen bunten Gewand. Ich sage dir mal ein Geheimnis. Der Herr hat neue bunte Gewänder für dich. Hast du das gehört? Du musst nicht das alte bunte Gewand bedauern. Der Herr hat ein neues buntes Gewand für dich. Ein buntes Gewand, Halleluja. Und tatsächlich, er steigt auf bei Potiphar, bis er zum Schluss der Manager des ganzen Gutes ist. Und als solcher, sage ich euch, hat er ein buntes Gewand angezogen. Dann kam die Frau von Potiphar und wollte was von ihm. Und was ist passiert? Er hat sich nicht auf sie eingelassen. Dann hat sie ihn gepackt und er hat das Gewand fahren lassen und ist also nackt davon gelaufen. Erst ziehen ihm seine Brüder das bunte Gewand aus, jetzt bezieht ihm die Frau von seinem Chef das bunte Gewand aus. Dumm gelaufen. Und was passiert jetzt? Wir wissen es, ich kann das ja abkürzen. Der wird deswegen ungerechterweise verhaftet und er geht ins Gefängnis. Jetzt hat er wieder Grund, in den Rückspiegel zu schauen und zu sagen, ach, das schöne bunte Gewand, das ich seinerzeit hatte bei Potiphar. Ach, das schöne Gewand, das ich seinerzeit hatte beim Vater. Meine bunten Gewänder, ich habe einfach kein Glück im Leben. Ich habe einfach kein Glück im Leben. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, der Gott, der mir beim Vater ein buntes Gewand gab und der mir bei Potiphar ein buntes Gewand gab, hey, der hat noch bunte Gewänder, auch jetzt hier für mich. Aber das zieht sich. Jahrelang ist er im Gefängnis. Jahrelang ist er im Gefängnis. Warum hat Gott ihn ins Gefängnis gesteckt? Damit, wenn er mal Herrscher ist, weiß, wie das ist, wenn man im Gefängnis ist, ungerechterweise. Und dass er seine große Autorität, die er hat, nicht ausnutzt. Stell dir mal vor, du wirst bekämpft von der Justiz, von der Polizei, von der Politik und so weiter. Und du wetterst es ab. Und du weißt, was sie machen, ist nicht richtig. Was sie mit dir machen, ist nicht gerecht. Hausdurchsuchungen, alles mögliche aus nichtigen Gründen, rein zur Einschüchterung. Und jetzt plötzlich passiert's. Jetzt kommst du an die Macht. Und ich sagte mal eins, wehe dir, wenn du jetzt anfängst, bei anderen Leuten ungerechterweise Hausdurchsuchungen vornehmen zu lassen, Leute aus Nichtigkeiten verklagst, sieht Gott überhaupt nicht gern. Hast du das gehört? Denn Zeiten ändern sich, Situationen ändern sich. Und wer jetzt besonders bedrängt wird, aber später dann in genau die Position seiner Bedränger kommt, jetzt Macht dann hat, dann muss der gelernt haben, dass er die Macht nicht ausnutzen darf. Ansonsten würde der Herr ihn verwerfen. Wer Ohren hat, der höre. Wer Ohren hat, der höre. Gut, Josef bewährt sich also. Und eines Tages erinnern sich die Leute um den Pharao herum, der gerade geträumt hat und nicht weiß, was der Traum bedeutet, dass Josef Träume deuten kann, dass er eine besondere Begabung Gottes hat, die sonst keiner hat. Und dann lassen sie den Josef rufen, aus dem Gefängnis bis hinauf in die höchsten Orte der Herrschaft. Was macht Josef? Der geht zum Friseur, kannst du nachlesen. Er schor sich, heißt er, hat sich den Bart stutzen lassen, falls er einen hatte, und sich einen neckischen Scheitel gemacht und so, dass er einen guten Eindruck macht. Du kannst nur einmal einen ersten Eindruck machen. Also mach einen guten Eindruck. Und dann hat er sich außerdem noch gute Klamotten angezogen, sofern er gute Klamotten hatte halt im Gefängnis. Da hast du dann einen besonders sauberen, gestreiften Anzug, ja, mit dem du dann vor den Chef trittst, vor den Pharao trittst. Und der Pharao hat sich wahrscheinlich gewundert über den Aufzug, aber immerhin, er ist frisiert, ja. Immerhin, er macht einen guten Eindruck und er stinkt nicht nach Gefängnis. Und dann hört Josef, was der Pharao geträumt hat und er legt aus diesem Traum gleich aus und dann Und dann hat er auch gleich einen Plan, was jetzt zu machen ist. Und der Pharao schaut ihn an und seine Augen werden immer größer, sein Mund wird immer kleiner, bis der Pharao sagt, ja, werden wir noch einen finden wie den, in dem der Geist Gottes ist. Ich sagte, meins, junger Mann, du sollst die Nummer zwei im Reich sein. Ich bin der Pharao, aber vor dir sollen sich alle Knie beugen. Dann hat er von dem den zweiten Wagen bekommen. Leute sind vor ihm hergelaufen, vor Josef, der gerade noch gefangen war. Und haben ausrufen sollen, beugt euch nieder, werft euch nieder. Und dann hat der Pharao extra angegeben, dann hat der Pharao ihm ein neues Gewand gegeben. Aus Byssus. Kein Mensch weiß genau, was Byssus ist. Ja, das sagt euch, ich sage euch, was das war. Ein Bundesgewand. Er hat wieder ein Bundesgewand bekommen. Die sind damals nicht in Sacktüchern rumgelaufen. Die wichtigsten Leute, die haben am meisten geschillert. Moment, natürlich, damit man auch sieht, oh, der ist was Besonderes. Ich laufe hier in Grau oder in Braun rum und der in Gold und Silber. Ist ein Unterschied zwischen mir und dem. Ganz genau. Also wir halten mal fest. Blick nicht in den Rückspiegel die ganze Zeit. Der Herr hat bunte Gewänder für dich in der Zukunft. Und auch wenn es immer wieder mal Rückschläge gibt, Josef hat ja Rückschläge erlebt. Es bedeutet überhaupt nichts. Der Herr sitzt immer noch auf dem Thron und er wird dir den Weg ebnen und heute legt er dir einen Gang zu. Wenn er das nicht schon getan hat, würde er das tun. Und jetzt möchte er, dass du weißt, dass damit Verantwortung einhergeht. Verantwortung einhergeht. Denn Josef hat dieses bunte Gewand vom Pharao nicht bekommen, weil er so nett war, weil er so schön gelächelt hat, weil er so ein Zahnpasta-Lächeln hatte, weil die Grübchen im Kinn so goldig war. Weil er der Frau des Pharaos so gut gefallen hat, der ist so lieb, mach doch was, befördere ihn. Das hat er nicht gemacht, sondern weil er Verantwortung übernommen hat für die Wohlfahrt des ganzen Landes. Denn Josef hat es ja mitbekommen, jetzt kommt Hungersnot. Und als er dann in dieser Position war, hat er verantwortungsbewusst gehandelt. Er hat Verantwortung übernommen für das ganze Reich der Ägypter und zum Schluss eigentlich für die ganze Welt. In der guten Zeit hat er gesammelt und gesammelt und gesammelt und gesammelt. In der guten Zeit hat er angelegt und das Geld vermehrt, so gut wie er das wusste. Hat er eine Wissenschaft draus gemacht, mit Gottes Hilfe, und hat es zu was gebracht. Und als dann plötzlich die Hungerjahre ankamen, da hatte Josef. Und dann hat er die Scheunen aufgemacht, dann hat er die Speicher aufgemacht und hat das Korn, das er hatte, das er angesammelt hatte, teuer verkauft. Hat er teuer verkauft. Bis zum Schluss der Pharao das ganze Reich besessen hat und alle in ihm und alle Ländereien, alle Firmen, die haben alles zum Schluss dem Pharao gehört. Was mich zum nächsten Punkt bringt. Josef hat ja verschiedene Tests durchlaufen. Den Bitterkeitstest, ist er jetzt bitter auf seine Brüder, den Lusttest, den sexuellen Lusttest mit der Frau vom Pharao, mit der Frau von Potiphar, hat er bestanden. Und dann den Machttest, jetzt hat er Macht, würde er das ausnutzen? Hat er nicht gemacht. Und dann den Loyalitätstest. Jetzt, wo er Macht hat, jetzt, wo er den Pharao austricksen könnte, wo er den Pharao stürzen könnte, macht er das? Er ist jetzt der Mann im Reich. Er ist jetzt die wichtigste Person. Der Pharao, der ist einer, der unter ferner Liefen jetzt kommt. Josef ist der Mann, auf den es ankommt. Was macht Josef jetzt? Wird er putschen gegen den Pharao? Wird er sich selber zum Pharao machen? Nichts dergleichen hat er gemacht. Er war loyal seinem Chef gegenüber. Und weißt du, wenn der Chef merkt, dass du loyal bist, dass du den Chef zwar darauf hinweist, wenn er dummes Zeug macht, aber gleichzeitig grundsätzlich loyal bist und keine Fundamentalopposition betreibst, dann weiß er das. Und dann weiß er, was er an dir hat. Und weißt du, was dann passiert? Wenn du kommst, lächelt er. Der schaltet dann einen Gang zu, befördert dich vielleicht eher als andere und öffnet dir Türen, die dir bisher verschlossen sind. Halleluja. Lass mich nur ganz kurz auf Juda eingehen. Juda war ja ein richtiger Schuft eigentlich. Er hat seinen Bruder verkauft. Um Geld, 20 Silberlinge. Wenn du dann die Inflation dazu rechnest, Judas hat Jesus verkauft für 30 Silberlinge. Also derselbe Geist. Wir sehen denselben Geist an der Arbeit. Aber Josef hat zum Herrn gerufen und der Herr hat ihn befreit. Und jetzt kommt noch ein Test. Wieder der Bitterkeitstest. Denn jetzt ist die Hungersnot also voll entbrannt. Keiner hat mehr was zu essen. Auch in Kanaan, dort wo die eigentlich Gesegneten wohnen. In Kanaan, wo eigentlich der Prophet wohnt mit seinen Kindern. Wo man doch denken müsste, der Herr der versorgt die jetzt extra und besonders. Weil es ist ja schließlich sein Volk. Sind das seine Leute eigentlich? Sind das seine Familie? Nö, die hungern wie alle anderen auch. Warum? Ja, weil sie gelebt haben wie alle anderen auch. Weil sie nicht den Herrn verherrlicht haben, sondern weil sie Geschwister verkauft haben, weil sie böse waren und so weiter. Aber jetzt haben die auch Hunger. Jetzt hat er das getroffen. Sie haben dem Josef nichts zu essen gegeben, haben ihn verkauft und jetzt haben sie nichts zu essen und jetzt müssen sie quasi sich verkaufen. Sie ziehen nach Ägypten hinab und sie treten dem Josef gegenüber, der sich aber nicht zu erkennen gibt. Denn jetzt sind ungefähr 13 Jahre vergangen, meine Damen und Herren. Josef sieht jetzt nicht mehr aus wie mit 17. Er hat jetzt ein buntes Gewand an, das noch viel bunter ist als das bunte Gewand, das seinerzeit sein Vater Jakob ihm gegeben hat. Und wahrscheinlich ist er auch noch nach ägyptischer Sitte geschminkt und wie sich die hergerichtet haben. Ihr wisst schon, mit Kopfputz und allem Möglichen, dass du gedacht hast, ui, wer kommt denn da? Ist das ein ägyptischer Gott oder was? Oder die Sphinx persönlich oder wer erscheint hier? Na, das war nur Josef im bunten Gewand. Musste der machen, ja. War Sitte. Und jetzt steht er seinen Brüdern gegenüber und er verfährt hart mit seinen Brüdern. Und er schaut mal, was in ihren Herzen ist. Und zum Schluss ist es so, dass er sie zwingt, seinen jüngsten Bruder Benjamin mitzubringen, seinen fleischlichen Bruder, sie hatten beide dieselbe Mutter, Rahel. Und jetzt bringen sie den Benjamin mit. Die Geschwister von Josef stehen vor ihm und er sieht Benjamin. Und Benjamin sieht aus wie er mit 17, er sieht sich selber und er kann sich kaum mehr zusammenreißen. Er muss die Audienz abbrechen, er zieht sich in seine Privatgemächer zurück, er macht die Tür zu und er fängt an zu heulen wie ein Schlosshund. Alle denken sich, was hat der Chef denn? Ja, seine Familie ist gekommen. Ja, manche heulen, wenn die Familie kommt. Und Josef kommt wieder, er tupft sich die Tränen ab, er kommt raus und er steht wieder seinen Brüdern gegenüber, die immer noch so verhaut aussehen wie immer. Immer noch Boxernase, ja, immer noch. Simeon und Levi, siehst du immer noch, wie sie mit den Messern spielen, ja. Ruben steht immer noch aufrichtig da, nur halt schwach. Und einer, der macht einen anderen Eindruck jetzt als früher. Juda. Juda ist ein anderer Mensch geworden irgendwie. Das merkt er. Und als dann Josef sagt, ihr könnt heimgehen mit Korn, aber ich will, dass euer Bruder Benjamin da bleibt. Sonst weiß ich, dass ihr Spione seid. Da tritt Juda vor und er sagt, Chef, hör mal. Der Bub ist ein besonderer Besitz seines Vaters. Es ist der Letzte, es ist der Sohn von der Lieblingsfrau, die gestorben ist bei der Geburt. Der Vater ist also emotional verbunden mit diesem Buben. Außerdem hatte er einen Bruder und den hat ein wildes Tier gefressen. Mach mal so, ich bleib hier an seiner Stelle. Ich biete mich als Lösegeld an für den Benjamin. Merkt ihr was? Einen Bruder hat er verkauft für Geld. Und jetzt plötzlich ist er bereit, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung. Verantwortung zu übernehmen für die Familie. Ruben hat es nicht geschafft. Ruben ist nicht vorgegangen und hat gesagt, Chef, nimm mich statt dem Buben. Hat er nicht gemacht. Der eigentliche Leiter ist hervorgetreten und hat das Problem gelöst. Eigentliche Leiter lösen Probleme. Die baden sich nicht wonnig in ihrer Position, sondern die lösen Probleme. Hast du das gehört? Und jetzt sehen wir diesen eigentlichen Leiter, nämlich Juda. Der tritt auf und sagt, nimm mich, ich halte den Kopf hin. Ich halte den Kopf hin für den Benjamin. Denn wenn dieser Bub nicht zu seinem Vater kommt, dann stirbt der Vater. Du kennst den nicht, der hat das wirklich damals ganz schlecht verkraftet, dass sein Lieblingssohn Josef gestorben ist. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Und jetzt der auch noch, und als Josef merkt, dass seine Brüder, speziell sein leitender Bruder, sich geändert hat, bricht er emotional zusammen und er flennt und er sagt, alle Ägypter mal weg, alles mal weg, keine Bilder, alle Handys und so weiter, aus. Alle Kameras, alles weg, Sicherheitskameras, mal dunkel machen. Und dann sagt er, dann nimmt er seinen Kopfputz ab, ja, und sagt ihnen, wischt die Schminke ab und sagt, Leute, ich bin's, Josef, der, dem ihr sein buntes Gewand ausgezogen habt. Gott hat mir ein neues buntes Gewand angezogen. Ein buntes Gewand habe ich an, seht ihr das? Und jetzt sind natürlich alle total belämmert. Jetzt sind alle total betroffen. Jetzt denken sie, es geht ihnen an den Hals. Jetzt denken sie, jetzt haben sie verloren. Eindeutig, endgültig. Denn sie wissen ganz genau, wie sie reagieren würden, wenn sie so viel Macht hätten. Wisst ihr, es ist gut, dass manche keine Macht haben. Wenn du manchen nur ein wenig Macht gibst, die werden größenwahnsinnig. Die werden ganz eigenartig, die werden vollkommen anders. Die verändern sich. Unglaublich. Es ist unglaublich, was da möglich ist. Jetzt haben sie natürlich Angst, weil sie wissen, wie sie reagieren würden. Aber unser Josef ist ein ganz anderer Typ als sie. Josef ist ein Mann Gottes, der seine bunten Gewänder nicht erzwingen muss, der seine bunten Gewänder von Gott empfängt. Empfang du deine bunten Gewänder auch von Gott. Gott hat ein buntes Gewand für dich. Ne? Freu dich, aber wundere dich nicht, wenn es dir jemand wieder ausziehen will. Dann musst du wissen, der Herr hat ein neues buntes Gewand für dich. Denn manchmal passieren Sachen, die nicht so gut sind. Ist einfach so. Manchmal wirst du mit einem Fußtritt vor die Tür gesetzt. Ja, was nun? Hast du dein buntes Gewand verloren? Der Herr hat ein neues buntes Gewand in einer anderen Firma. Manche werden sogar aus manchen Familien rausgeworfen. Ja, vielleicht bist du durch eine Trennung gegangen, die dir wirklich geschmerzt hat. Ich sage dir mal eins, der Herr hat ein neues buntes Gewand für dich. Sein eigenes Thema, weiß ich, aber der Herr hat ein neues buntes Gewand für dich. Und dann manche denken, ja, wenn sich da was getrennt hat, dann müssen wir ewig zusammenbleiben. Hat Jesus so gesagt? Nein, hat Jesus so nicht gesagt. Außerdem sagt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, wenn der Ungläubige oder derjenige, der sich so verhält wie ein Ungläubiger, wenn der Ungläubige sich trennt, so trenne er sich. In diesem Fall ist der Bruder oder die Schwester nicht gebunden. Also habt ihr mal keine Seelenbindungen, sondern wenn etwas vorbei ist, ist es vorbei manchmal. Und Jesus selber sagt, eine Ehe gilt, solange bis da Ehebruch stattgefunden hat und dann nicht mehr. Dann, wenn die sich trennen, dann ist es ein legitimer Grund. Spätestens, wenn dein ehemaliger Ehepartner sich neu verheiratet oder mit jemand anderem pennt, ganz einfach, ist die Ehe legal aufgelöst. Hast du das mitbekommen jetzt? Das ist ein Nebengedanke. Ich weiß auch nicht genau, warum ich jetzt das unbedingt anbringen musste. Schau nicht dein Leben die ganze Zeit in den Rückspiegel. Der Herr hat ein neues Gewand für dich. Dazu musst du aber nach vorne schauen. Und dich auf die Zukunft einlassen und sagen, Herr, gerade haben sie mir wieder in der Synagoge 39 Schläge, also 40 Schläge minus einen gegeben. Aber du führst mich trotzdem im Triumphzug umher. Ich weiß es, der nächste Triumph ist ums Eck. Er wartet schon, er kommt auf mich, er überfällt mich, er kann mir nicht entgehen, preis dem Herrn. So hat Paulus gelebt. Ich habe jetzt Paulus zitiert, verschiedene Stellen von Paulus. Amen. Also, der Herr hat ein neues buntes Gewand für dich. Er öffnet dir Türen und er gibt dir Gunst, wo du keine hattest. Die Geschwister hatten keine Gunst bei Josef. Als sie ankamen und so verhaut ausgesehen haben wie immer, hat er sich gedacht, ach du gute Güte, die auch noch. Aber als sie gemerkt haben, dass sie sich verändern, vor allem, dass ihr Chef Judah sich verändert hat, dass der, auf den sie alle hören, jetzt ein neues Herz hat, hat er sich ihnen zu erkennen gegeben, hat er ihnen eine neue Tür aufgemacht, nämlich ins beste Land Ägyptens. Sie haben Goshen bekommen, Goshen, das Land Goshen, das beste Land in ganz Ägypten. Eine neue Tür, neue Gunst bei jemandem, der sie bisher nicht leiden konnte. Hallo? Ist es gut oder ist es gut? Also ich finde es gut. Und der Herr hat gesehen, dass du zu ihm geschrien hast. Der Herr hat gesehen, dass sich dein Herz verändert hat. Der Herr hat gesehen, dass du ihn in dein Leben eingeladen hast, dass du jetzt mit ihm gehst. Und einfach nur deswegen, weil du jetzt mit ihm gehst, wendet er dein Geschick, legt einen Gang zu und es geht aufwärts mit dir. Du kannst jetzt sagen, naja, das Volk Gottes hat zwar Gunst gehabt seinerzeit, das ist wohl richtig. Die haben das beste Land bekommen. Die haben wirklich, wirklich Gunst bekommen. Aber ihr buntes Gewand ist doch ausgezogen worden. Sie sind doch zu Sklaven geworden. Das ganze Volk hat doch kollektiv sein buntes Gewand geraubt bekommen. Die haben doch Sklavenkleider bekommen. Die saßen mit den Grauen und den Braun herum. Wohl richtig. Weil sie Gott vergessen haben offensichtlich in der Zwischenzeit. Eine lange Zeit. Aber das kannst du nachlesen, gleich im 2. Mose am Anfang. Das Volk Gottes war sehr bedrückt. Manche von uns sind vielleicht auch sehr bedrückt und es ist noch keine offene Tür da. Aber sie haben zum Herrn geschrien. Denk dran, Psalm 3, Vers 5. Ich rief zum Herrn und er hörte mich aus der Höhe. Er hat dich erhört. Als das Volk Gottes in der Sklaverei, nackt und bloß, zu Gott geschrien hat, hat er ihr Geschick gewendet. Er hat einen Gang zugelegt, er hat ihnen Mose geschickt und er hat ihnen Aaron geschickt. Was haben die gemacht mit ihnen? Helft mir aus. Die haben gesagt, Pharao, lasse gehen, lass dieses Volk ziehen. Pharao hat gesagt, nein. Dann hat Gott den Pharao vertrimmt, bis dass die Schwarte gekracht hat. Bis er zum Schluss gesagt hat, okay, geht mit Gott, aber geht, haut ab. Israel hatte keine Gunst bei den Ägyptern, bis sie dann Gunst hatten. Sie haben zum Herrn gerufen, der Herr hat Mose und Aaron gebracht, die 10 Plagen sind passiert, aber dann ist noch was passiert. Als Ägypten bereit war, Israel ziehen zu lassen, ist Israel nicht mit leeren Händen gegangen. Ich sage euch 2 Schriftstellen, aus denen hervorgeht, was passiert ist plötzlich. Sie haben plötzlich Gunst bei den Ägyptern gehabt. Diejenigen, die sie versklavt haben, die haben sie plötzlich begonnen zu lieben. Plötzlich waren die Israeliten hoch angesehen bei den Ägyptern. Und nicht nur, dass sie plötzlich leiden konnten, dass sie bewundert haben, dass Gott sich so für sie verwendet hat jetzt plötzlich. Sie haben sie auch mit Gold und mit Silber und mit Klamotten ausgestattet, mit bunten Gewändern. Du sagst, wo? Ich zeig's dir. Und zwar im 2. Mose Kapitel 3, Vers 21 und 22 sagt Gott zu Mose, wenn ihr aus Ägypten ausziehen werdet, also bevor es noch passiert, die Ägypter, Israel ist noch in der Sklaverei. Aber der Befreiungsplan, der wird schon ausgeheckt von den besten Planern, die es überhaupt gibt, nämlich Gott und Mose. Und dann sagt also Gott zu Mose, wenn ihr auszieht, dann soll Israel die Ägypter ausplündern. Ihr sollt gehen und sollt die um Gold und um Silber und um Gewänder bitten, um Kleider. Also die Prophetie davon steht im 2. Mose Kapitel 3, Vers 21 und 22. Die Erfüllung steht in Kapitel 12. 2. Mose Kapitel 12 in den Versen 35 und 36. Ich lese uns die mal vor schnell. Und die Söhne Israels hatten nach dem Wort des Mose getan und sich von den Ägyptern silberne Schmuckstücke und goldene Schmuckstücke und Kleidung erbeten. Dazu hatte der Herr dem Volk in den Augen der Ägypter Gunst gegeben, sodass sie auf ihre Bitte eingegangen waren. So plünderten sie die Ägypter aus. Da möchte man direkt Texas Rock spielen, ja? So richtig mit Groove, weil es nämlich wunderbar ist. Ist doch gut. Und der Herr macht genau dasselbe mit dir. Dein Elend hat ein Ende, der Herr schaltet einen Gang zu. Er gibt dir Gunst bei Leuten, bei denen du bisher keine Gunst hattest. Und vielleicht ist sogar ein materieller Segen drinnen, wer weiß. Vielleicht, wenn du jetzt zum Chef bist, nachdem du also dieses Projekt gut erledigt hast und ihn um eine Lohnerhöhung bittest, findest du plötzlich ein offenes Ohr. Wer weiß, was alles möglich ist. Die Israeliten haben die Ägypter sogar ausgeplündert, also ich finde es ganz bemerkenswert. Gott hat Verantwortung übernommen für Israel in dem Moment, in dem sie begonnen haben, zu ihm zu rufen. Am Anfang haben sie es nicht sofort gesehen, aber nach einer gewissen Zeit sind sie mit Klunkern beladen und in bunten Gewändern aus der Sklaverei gezogen. Ist es gut oder ist es gut? Ich frage dich mal ganz direkt. Na, ich sage mal, das ist super gut, das ist sehr gut. Gott übernimmt Verantwortung für dich, wenn du dich ihm anschließt, wenn du zu ihm rufst, wenn du Jesus in dein Leben einlädst, dann fühlt er sich für dich verantwortlich, dann fühlt er sich für dich verpflichtet und dann ebnet er dir den Weg. Deswegen solltest du also ganz, ganz dringend Jesus in dein Leben einladen. Aber so weit sind wir noch nicht, ich habe noch ein paar andere Punkte. Ich werde hier nicht meine Botschaft kurz schließen. Gott übernimmt Verantwortung für dich. Er hat dich geschaffen. Er hat Adam und Eva geschaffen. Und als sie dann in Sünde gefallen sind, hat er nicht gesagt, so, jetzt habt ihr den Dreck, kümmert euch, macht euer Zeug alleine und ist weg, sondern er hat was gemacht. Er hat ein Erlösungswerk angeleiert. Er hat gesagt, oh Mann, was habt ihr nur gemacht? Und dann hat er, wahrscheinlich waren es Schafe, getötet, hat es mit dem Blut ihre Sünden bedeckt und hat mit den Fellen ihre Blöße bedeckt. Jetzt hatten sie wieder was anzuziehen. Gott hat ihnen ein, naja, vielleicht nicht total buntes Gewand, aber immerhin überhaupt ein Gewand gegeben, ist ja auch schon mal was. Amen. Jetzt hatten sie wieder was anzuziehen. Konnten wir in ihrem Garten herummachen, solange bis der Herr sie dann also ausgewiesen hat. Aber Gott übernimmt Verantwortung. In dem Moment, in dem du sagst, Herr, kommen die Himmelsmächte in Bewegung und der Herr schickt Engel in deine Richtung, er schickt Menschen in deine Richtung, die treffen sich dann und besprechen, was sie Gutes mit dir machen. Und dann passiert es plötzlich, dass du offene Türen vorfindest, wo du bisher keine hattest. Und dass du plötzlich Gunst hast bei Leuten, die eigentlich gar keinen Grund haben, dich jetzt leiden zu können. Plötzlich haben die einfach einen Narren an dir gefressen. Und du sagst, so, ist ja wunderbar, danke Herr. Da dürfst du natürlich nicht denken, dass du so großartig bist. Wenn mal ganz ehrlich, komm, du weißt, wie du wirklich bist. Also ich weiß, wie ich wirklich bin. Meine Frau ist total begeistert von mir. Weil sie natürlich auch weiß, wie ich wirklich bin. Aber manchmal ist sie mehr begeistert als zu anderen Zeiten. Jesus hat auch für seine Jünger, sich um seine Jünger gekümmert. Pass auf. Er hat seine Jünger mal ausgesandt und die haben gepredigt und gelehrt und geheilt und gemacht und getan. Und dann kam er wieder zurück. Und dann hat Jesus gesagt, oh, lass uns ein paar Tage Urlaub machen. Wir steigen ins Boot und fahren ans andere Ufer. Dort ist es öde, die Gegend ist öde. Und da liegen wir dann ein wenig im Gras und ihr könnt mir die Storys erzählen von den Sachen, die ihr erlebt habt. Wie die Teufel rauskamen und wie die Heilungen geschehen sind. Mich interessiert das alles, sagt Jesus. Er kümmert sich ein wenig, er macht Mitarbeiterpflege. Ist ja gut, ist ja wunderbar. Na, deswegen machen wir auch ab und zu, wenn wir dran denken, ein Mitarbeiteressen und so weiter. Danke, Dinner und so. Und solche Sachen gibt es ja ab und zu. Und ist aber so, dass sich herumspricht, wo Jesus ist. Dann kommen die Leute aus der Umgegend. Frauen und Kinder eher weniger, denn die haben sich in die Einöde zurückgezogen. Da nimmst du keine kleinen Kinder mit. So sind es also meist zum großen Teil Männer. Meistens sind es Männer, die da jetzt also kommen. Und Jesus steigt aus dem Boot aus und er geht auf den Hügel hinauf und er sieht, dass eine ganze Horde von Menschen auf ihn zuströmt. Hunderte, Tausende kommen und Jesus kann nicht widerstehen. Er lehrt sie, er predigt, er heilt ihre Kranken, nichts mit Urlaub, jetzt ist Arbeit angesagt. Weißt du, manchmal ist die Auftragslage so gut in der Firma, dass du einfach mal ein paar Überstunden machen musst. Kannst du hinterher wieder, wenn es andere Zeiten sind, wieder freimachen. Sagen wir immer Amen. Bist du bereit für sowas? Ab und zu musst du dazu bereit sein. Na, manchmal musst du ein wenig mehr arbeiten, dafür hast du zu anderen Zeiten wieder weniger zu tun. Das ist ein Ausgleich. Und immer, ob du jetzt viel oder wenig zu tun hast, machst du intelligente Sachen mit deiner Zeit. Du machst nützliche Dinge in deiner Zeit. Amen. Bist in der Lage, dich selber zu beschäftigen mit nützlichen und sinnvollen Dingen. Halleluja. Okay, gut. Jetzt ist es aber so, dass Jesus lehrt und predigt und die Leute bleiben und bleiben und bleiben und bleiben. Und plötzlich merken sie, ey, wir haben nichts zu essen und wir haben nichts zu trinken. Zu trinken, ja gut, haben sie den See Genezareth. Aber zu essen, sie haben nichts zu essen. Und langsam wird es problematisch. Deswegen kommen die Jünger zu Jesus und sagen zu ihm, Rabbi, entlass die Leute, damit sie in die umliegenden Gehöfte gehen. Schau, das waren gar keine Dörfer, das waren nur Gehöfte. Dass sie in die umliegenden Gehöfte gehen, um sich dort was zu essen zu besorgen. Denn es sind zu viele. Wir wissen, es sind 5000 Männer, ohne die Frauen und Kinder, die auch mit dabei waren. Also mindestens 10.000 waren da. Und die hatten nichts zu essen. Kein Kiosk, kein nahegelegenes Restaurant, nichts. Die waren in der Einöde. Und Jesus sagt, Jesus übernimmt Verantwortung. Jesus sagt, die müssen nicht weg. Gebt mir, was ihr habt. Sie geben ihm Brot und Fische. Er betet und dann teilt er Brot und Fische aus. Und er speist sie. Diejenigen, die zu ihm kommen, speist Jesus. Diejenigen, die mit ihm gehen, diejenigen, die bei ihm bleiben, auch wenn ihnen langsam das Essen ausgeht, die bei ihm bleiben, auch wenn es schwierig ist, wenn es mal fürs Fleisch unbequem ist, die segnet er und um die kümmert er sich und die versorgt er notfalls übernatürlich. Das hat er nicht nur einmal gemacht in Matthäus Kapitel 14, sondern zweimal gemacht in Matthäus Kapitel 15. Die Bibel sagt nämlich, auf 2 oder 3 Zeugen hin soll alles geschehen. Wenn er das zweimal gemacht hat, dann macht er das immer grundsätzlich. Gott ist ein Versorger auch für dich. Wenn dein Kühlschrank leer ist, der Herr ist dabei, dir Türen zu öffnen in den Supermarkt, ja, dass du dir wieder was kaufen kannst zum Essen. Es gibt so Situationen. Also, als ich Bibelschüler war, war es tatsächlich mal so, dass wir nichts mehr zu essen hatten, der Schweizer, mit dem ich zusammen gewohnt habe und ich. Na, Kühlschrank auf und gähnen der Leere. Mach's wieder zu, es ist nichts mehr da. Da haben wir gesagt, Herr, Speisung der 5000, Speisung der 4000, Herr, auch im Alten Testament. Und dann ist was passiert. Kein Witz. Mach sowieso keine Witze. Es hat geklingelt an der Tür und ein anderer Bibelschüler mit mehr Geld stand vor der Tür mit einer Kiste mit Fressalien und hat uns die Hand gedrückt, hat Ciao gesagt und ist wieder gegangen. Hey, da war alles drin, was das Herz begehrt hat, sogar Kekse. Also sogar Luxus, verstehst du? Nicht nur, was weiß ich, Haferflocken oder sonstiges Gesundheitszeugs, sondern richtig alles Mögliche. Amen. Amen. Also der Herr ist ein Versorger. In dem Moment, in dem du dein Leben ihm gibst, fühlt er sich für dich verantwortlich. Und dann dürfst du jetzt halt die Tür nicht vor seiner Nase zumachen, sondern lasse offen und geh durch und bedank dich. Weißt du, was du immer wieder mal zumachen musst? Deine Klappe. Wenn dir eine Tür aufgegangen ist, dann dürfst du sie jetzt nicht mit deinen Worten wieder schließen, sondern einfach mal die Klappe halten. Bis du dich daran gewöhnt hast, an diese neue Tür, wie man da umgeht mit diesen Leuten. Schau, mit den Leuten, mit denen du bisher zusammen warst, hast du auf eine Art reden können. Mit der Art von Leuten, mit denen du jetzt zusammen bist oder neu zusammenkommst, musst du dir ein anderes Reden angewöhnen. Wenn du zu denen ständig kommst und ständig halt so, ach, dich beklagst, weil alles immer so schlimm ist, du bist dann nicht interessant für die. Jeder hat Probleme. Oder bin ich der Einzige? Du, meine Güte, natürlich nicht. Schau, die wollen Sieg hören. Sie sind Sieger, wollen sie auch Sieg von dir hören und nicht ständig, ach, wie schlimm immer alles ist. Das interessiert keinen. Nein, du denkst dir, ja, auf die Art und Weise kriegst du dann gute Vibrations, Mitleid Vibrations. Du, die neue Umgebung, in der du bist, bei den Siegern in Christus, da kommst du nicht an mit sowas. Da musst du einfach mal ruhig sein und zuhören, was die zu sagen hatten, zu sagen haben. Und dann, wenn du was sagst, musst du es Hand und Fuß haben. Wenn du dann anfängst zu sagen, ja, aber ich habe noch was viel Besseres erlebt als du, hör mir zu. Dann merken die auch, okay, gut, und die Tür schließt sich wieder. Da musst du sensibel sein. Oh Mann, ist das gut. Es ist eine Hilfestellung für manche von uns, wenn du neue, offene Türen bekommst. Dann musst du wissen, in anderen Kreisen redet man anders als bisher. Der Herr möchte dich befördern, er möchte dich weiterbringen, aber es geht mit Verantwortung einher. Und wenn du eine verantwortungsbewusste Person bist, dann werden dir Türen geöffnet werden, auch in unserer Gesellschaft. Ich sage euch mal eins, ich komme jetzt zum Schluss, bin jetzt am Ende. Am Ende. Es geht zurzeit nicht besonders gut mit unserem Land. Wenn du die Nase mal in die Nachrichten steckst und siehst, was passiert, es geht nicht wirklich gut. Während andere sich linear nach oben entwickeln, ist es bei uns so, dass bei uns die Industrieproduktion einbricht, Hunderttausende von Arbeitsplätzen wegfallen. Allein in den letzten Jahren, denke ich, wenn wir jetzt nicht festlegen auf eine Jahreszahl, mehr als 400.000, ich denke mal, das ist einfach extrem viel. Na, der Staat kann auch so viele Bürokraten anheuern. Irgendwann ist mal, verstehst du, nichts mehr da. Irgendwann geht es an die Substanz. Und spätestens, wenn das Sozialsystem echte Risse bekommt, sind verantwortungsbewusste Menschen, Leute, die in Verantwortung geschult sind, wieder absolut gefragt, absolut notwendig. Und der Herr deutet dann mit dem Finger auf dich und sagt, ich habe da dich auserkoren und ich will dich benutzen. Deswegen, wenn du im Moment keine Verantwortung für irgendetwas hast, wenn du sagst, hey, ich bin froh, dass ich keine mehr habe, ich bin jetzt Rentner oder ich bin noch zu jung, ich brauche noch keine, doch, such dir was. Und wenn es nur die Verantwortung für einen Goldfisch ist oder für einen Hamster oder für einen Hund, du brauchst Verantwortung für irgendetwas, mach was Nützliches und übernimm für etwas Verantwortung. Es ist wichtig für dich, dass du dich daran gewöhnst, Verantwortung zu übernehmen, denn wer weiß, was da noch alles auf uns zukommt. Meine Verantwortung jetzt ist es, dich darauf aufmerksam zu machen, dass alles nichts ist ohne Jesus. Wenn du aber sagst, hey Mann, Pastor, das hat mich irgendwie angesprochen heute, deine Botschaft hat mich bewegt, dann lade ich dich ein, gib Jesus dein Leben. Werd Christ, folg ihm nach und dann beginnt er, sich für dich verantwortlich zu fühlen. Wir hatten es ja heute schon davon. Bet einfach mit. Lass uns die Augen zumachen und betet mit mir. Wir beten alle. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Brich meine Ketten, Herr. Mach mich neu. Amen. Und siehst du, dieses simple Gebet, vom Herzen gebetet, hat den Himmel aufgeschlossen. Und der Herr ist jetzt unterwegs zu dir mit seinem guten Plan. Amen. Gottes Segen.